sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zu Sideline, der USL Podcast. Und wir sind der USL Podcast, der jetzt ein Finale hinter sich hatte, nämlich das Finale der USL Championship. Darum wird es heute gehen, aber natürlich auch um die Super League. Die League One hat ja schon Pause. Und das mache ich jetzt nicht alleine, sondern wie immer habe ich den lieben Wolf mit dabei.
Yay.
Ja, ich weiß, wie du dich fühlst, aber da müssen wir heute durch. Man kann schon fast ahnen, wenn man weiß, wer hier in diesem Podcast für welche Teams so steht. Und das Finale. FC Tulsa gegen Pittsburgh versprach ja durchaus auch ein recht defensives zu werden. So viel kann man schon mal sagen. Wurde es auch, da sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Tore gefallen. Aber bevor wir überhaupt so richtig ins Spiel gehen können, davor ist ja einiges passiert. Lass uns lieber erstmal darüber reden, das ist mich deutlich interessanter. Denn was auffiel, die Spieler von beiden Teams sind mit schwarzen T-Shirts und einem Text darauf ins Stadion eingelaufen. Was stand denn auf den T-Shirts?
Auf den T-Shirts der beiden Mannschaften, die mit diesem wunderschönen schwarzen Trikot einliefen, stand also an das USL-Hauptquartier. Ihr wollt auch einen Abstieg haben, versucht's doch wenigstens mal vorher mit professionellen Standards. Denn wir wissen ja, dass die USL-Spielergewerkschaft mit der USL Championship, also der zweiten Liga, seit Monaten in Verhandlungen ist für einen neuen Rahmenvertrag, der dann eben die Anforderungen der Spieler und der Clubs oder der Liga regeln soll. Dass bis daher keine wirklichen Änderungen oder Verbesserungen gab, was die Verhandlungen angeht, wollten eben die Spieler die Bühne, die möglichst große Bühne nutzen, und sind mit den Trikots eingelaufen.
Unterstützung bekamen sie außerdem das Spiel über auch von den Fans, die recht ähnliche Plakate dazu hochhielten. Also das war durchaus eine länger geplantere Aktion von vermutlich beiden Teams, beziehungsweise in erster Linie natürlich von den Spielern. Aber das sorgte auch dafür, dass nach dem Spiel nochmal ein paar Sachen passiert sind. Aber lass uns mal generell erstmal über das Thema sprechen. Wie siehst du das? Findest du, dass die USL noch nicht professionell genug ist für Auf- und Abstieg?
Da ich ja durchaus in der Szene bewandert bin und hier auch relativ regelmäßig Interviews mit Spielern führe, im Rahmen meines englischen Podcasts, kriege ich da schon durchaus mit, dass viele Leute da das Ganze eher angespannt betrachten. Aber halt oft auch sagen, es ist eine Mischung aus Geben und Nehmen. Also man kann es nicht pauschalisieren. Es gibt Clubs, die sind sehr gut. Es gibt Clubs, die sind ziemlich beschissen. Seit es die Rahmenbehandlung, den Rahmenvertrag gibt, hat sich die Lage grundsätzlich gebessert. Aber die meisten Spieler würden sich jetzt schon mehr Stabilität wünschen und vor allem auch eine bessere Gesundheitsversorgung, die ja eigentlich auch nicht wirklich geregelt ist. Und das war so das, was viele sagten. Aber schon halt grundsätzlich, sie hätten natürlich gerne mehr. Aber andere Spieler haben dann auch eingefressen, meinten ein Jahr. Muss auch gucken, was wir bieten, was die Clubs bieten können, was die auch an finanziellen Möglichkeiten haben. Das heißt, es ist immer ein Geben und Nehmen. Und daher grundsätzlich gesagt, ich glaube, das pauschale Bild der meisten Spieler ist schon, natürlich hätten sie gerne mehr Geld. Sie hätten vor allem gerne eine stabilere Lage, was eben Verträge angeht, dass man sich daran hält, dass die Gesundheitsversorgung gesichert wird und so weiter. Und da ist halt die USL eher mangelhaft.
Die Spielergewerkschaft, du hast es ja gerade eben schon gesagt, ist aktuell seit längerem mit dem USL-HQ in Verhandlungen. Was versuchen sie denn zu erreichen? Also was sind denn so die Minimalziele?
Also die Minimalziele sind halt in der Sache, dass es natürlich auch um die um die Gesundheitsversorgung geht, dass eben also auch Krankenversorgung und so geregelt wird oder zumindest verbessert wird, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden, dass es generell auch mehr Geld gibt. Und das sind so die Hauptsachen. Also vor allem mehr Stabilität, eine bessere Gesundheitsversorgung und wenn möglich natürlich auch bessere Kompensationen. Weil oft ist es ja so, wenn ein Club zum Beispiel jetzt drauf geht, dass dann natürlich auch der Vertrag nicht mehr gilt und dann Spieler plötzlich mit keinem Geld mehr dastehen und dann irgendwie versuchen müssen, mit quasi einer Kompensation von irgendwie 2 Monaten plötzlich deutlich mehr Zeit abzudecken, die sie ja gar nicht haben, weil dann sie haben ja keinen Club mehr und müssen dann versuchen, irgendwie noch weiterzuleben. Und sie wünschen sich halt quasi auch in Krisenfällen eine bessere Absicherung, falls Clubs eben draufgehen oder den Stecker ziehen wollen oder generell sie rausgeschmissen werden.
Na gut, und wenn man sich dann mal auch ansieht, was beispielsweise das Durchschnittsgehalt von USL-Spielern ist, und damit meine ich also noch nicht mal die Rookies, sondern so das generelle Durchschnittsgehalt, das liegt ja in etwa bei, naja, sagen wir mal so 40.000 bis 50.000 Dollar pro Jahr. Im Vergleich zur MLS, wo es so etwa bei 80.000 bis 104.000 Dollar pro Jahr liegt. Also da sind schon große Unterschiede zwischen, na klar, USL Championship ist eine zweite Liga, dementsprechend logischerweise verdienst du da ein bisschen weniger, aber der Schritt ist da schon extrem. Und wenn man sich so das Minimalgehalt in der USL Championship ansieht, das ist ja gar nichts. Also klar, es kann sein, dass dir eine Unterkunft gestellt wird und deine Krankenkasse gezahlt wird und du dann noch ein bisschen Geld bekommst, aber so wirklich viel und ausreichend zum Leben ist es ja nicht. Und wenn du dann genau in die Situation kommst, dass dein Team sich hier abmeldet, dann hast du ein riesiges Problem.
Genau, also wer es genau aufgeschlüsselt haben möchte, die Stand jetzt Mindestkompensation für einen Spieler in der USL Championship liegt bei monatlich 2.600 Dollar. Und darin kann eben quasi alles sein, und zwar Gehalt, Boni, quasi Gesundheitszuschüsse, Wohnungszuschüsse oder eben auch stellenweise, dass eine Wohnung bereitgestellt wird. Heißt, diese 2.600 Dollar sind eben nicht das Gehalt, sondern quasi alles drin. Es liegt dann also an den Clubs darin, quasi irgendwie, ja, den jeweiligen richtigen Mix daraus zu machen. Also ich spinne mal rum, es gibt definitiv genügend Clubs, die stellen ihren Spielern natürlich auch eine Wohnung zur Verfügung. Dann kann man natürlich davon ausgehen, dass das Gehalt an sich geringer ist, weil ja die Wohnungen Bestandteil dieser 2.600 Dollar sind. Wenn dir natürlich das nicht bereitgestellt wird, dann kriegst du vermutlich schon mehr, um halt dann eben damit deine Wohnung teilweise bezahlen zu können. Aber es ist ja trotzdem nicht viel. Also 2.600 Dollar im Monat, wo eben dann quasi alles mit drin sein kann oder muss, ja, ist wirklich nicht viel. Da wundert es mich halt auch nicht, dass jedes Jahr diverse Spieler im besten Alter aufhören, um irgendeinen normalen Beruf nachzugehen. Oder nochmal zu studieren, weil sie sagen, ja, dann mit dem Abschluss, dann kann ich vielleicht nochmal Anwalt werden oder irgendeinen höheren Beruf ausüben. Weil viel Geld kriegst du nicht. Klar, es ist das Mindestgehalt. Heißt, es gibt auch Clubs bestimmt wie Louisville, die bestimmt dann schon deutlich mehr Geld pro Spieler geben können oder wollen. Aber halt, es dürfte auch genügend Clubs geben oder die vielen Spielern auch erstmal Mindestgehalt geben. Und das ist nicht gut.
Der Punkt bei der Wohnung ist ja auch, also in der Regel mietet der Club, also entweder mieten sie an oder sie besitzen das Haus selbst, so ein ganz klassisches amerikanisches Haus halt an. Und du lebst dann in einer WG mit mehreren anderen Spielern zusammen, was jetzt nicht wertend gemeint ist. Das kann ja gut sein, aber für manche ist das vielleicht auch nicht so gut. Aber auch da können sie ja dann, also können die Clubs ja dann auch nochmal einiges an Dollar sparen. Da ist noch ganz schön, also da ist wirklich noch ganz schön viel Platz nach oben, muss man sagen.
Sorry, ich wollte gerade moderieren, du bist gleich dran, was das Spiel und die Problematik angeht.
Genau, ja, wir können ja aufs Spiel zurückgehen. Die Spieler sind eingelaufen, das Anfangsprozedere hat gestartet, Anpfiff. Jetzt die Frage, wie lief denn dieses Spiel?
Ich sag mal so, wenn du ein Fan einer der beiden Mannschaften warst, und in meinem Fall bin ich ja Supporters Group Mitglied von Tulsa, war das Spiel nicht mal wirklich langweilig, weil es war durchaus eine enge Partie, es gab Torchancen, gute Torwartparaden. Als neutraler Fan muss man sagen, war die Partie höchstwahrscheinlich sehr langweilig. Es gab in dem Highlight-Video, was üblich 8 Minuten lang ist, keine einzige Highlight-Szene in der zweiten Halbzeit und keine einzige Highlight-Szene in der zweiten Halbzeit der Verlängerung. Und das sagt schon mal alles aus. Und ja, ich habe auch ehrlich gesagt nur 3 Szenen aus der ersten Halbzeit. Wie viel hast du?
2 Szenen aus der ersten Halbzeit.
Dann fange ich einfach mit der ersten an. Die hast du wahrscheinlich nicht. In der 13. gab es eine sehr gute Szene für Pittsburgh, die einen Schlenzer aufs rechte obere Torwarteck raufziehen wollten. Tyler Derrick, der Ersatzkeeper von Tulsa, sprang auch sehr schön hin und es sah auch zuerst aus, als hätte er den Ball zur Seite getitscht. Aber der Ball ging eigentlich knapp am Tor vorbei. Und ja, das war so die erste relevante, wirklich schön aussehende und auch fast Torszene.
Das war die Szene, wo der Ball oben ans Dreieck ging, oder?
Ja, genau.
Ja, genau, die hatte ich auch. Da fand ich, hat man schon durchaus auch gezeigt, dass Pittsburgh gerade so am Anfang ziemlich stark war. Also sie hatten da durchaus ihre Chancen, aber nicht durchgehend. Oder auch Tulsa hat sich dann irgendwann Chancen erarbeitet. Zum Beispiel in der 39. Minute. Dort gab es von Tulsa einen Einwurf, der naja, 2-3 Meter neben der Eckfahne war. Der ging hoch in den Strafraum, wurde per Kopfball verlängert und dann Richtung Tor geköpft. In dem Fall ist der Ball dann nur leicht übers Tor geköpft worden, sodass es kein Tor wurde. Aber war durchaus eine gute Szene.
Was es auch noch gab in der 22. eine gute Parade von Tyler Derrick. Denn Augie Williams kam von rechts in den Strafraum reingepäst und versuchte nach links unten den Ball reinzukriegen. Und Derrick schaffte es dann mit einer schönen, Flugparade, den Ball mit den Fingerspitzen noch zur Seite zu titschen, um den Ball eben nicht ins Tor reingehen zu lassen. Aber ja, das war noch meine Szene in der ersten Halbzeit. Was ich noch kurz erwähnen will, was positiv in diesem Spiel war, das Spiel lief ja bei CBS, dem großen US-Fernsehsender. Und normalerweise ist es ja so in den USA oder in der USL, dass die Teams selbst für alles verantwortlich sind. Also für die Kameras, für die Leute, die das Spiel kommentieren, für die Produktion und die USL gewissermaßen nur das Sendesignal bei ESPN quasi nutzt. Und dementsprechend gibt es halt stellenweise Stadien, wo es sehr schlechte Kameraqualitäten gibt oder nur eine Kamerawinkel. Wenn CBS die Spiele zeigt, bringen die den ganzen Kram mit. Und wenn man das Spiel gesehen hat, dann sah man, es gibt 12 verschiedene Kamerawinkel in dem Spiel und die Kameraqualität ist unfassbar gut. Also tut euch mal den Gefallen, guckt einfach mal, keine Ahnung, die ersten 10, 20 Minuten von Tulsa gegen Pittsburgh und dann mal irgendwie einen Highlight-Clip oder ein paar Minuten einer anderen USL-Partie. Denn für mich war es so ein bisschen der Vergleich, als hätte man plötzlich ein Video geguckt in den heutigen typischen 1080p beim CBS-Spiel und dann sind die anderen Spiele so 720 Pixel im Vergleich. Das ist wirklich schon ein sehr, sehr starker Unterschied und deswegen, ja, kleiner Lob, einfach nur, CBS macht es halt wirklich gut. Man merkt wirklich den Unterschied, was die Qualität angeht, wenn da Spiele laufen, mit besseren Kameraperspektiven, Grafiken und so weiter. Wollte ich nur kurz lobend unterbringen.
Sie hatten auch, in den Highlights sieht man das ganz gut, vor Anpfiff schon eine sehr interessante Kameraperspektive, nämlich von sehr, sehr weit oben. Ist irgendwie auch ein cooles Bild. Gehen wir mal in die zweite Hälfte. Dort gab es da große Highlights? Ich habe mir da für die zweite Hälfte nichts aufgeschrieben.
Nö, ich auch nicht.
Dann gehen wir in die 95. Minute. Es gab logischerweise eine Verlängerung, weil beide Teams immer noch mit 0-0 auf dem Platz standen. Und da war es Dick, der Torhüter von Pittsburgh, der mal wieder gezeigt hat, dass er mindestens seit einigen Wochen, wenn nicht sogar noch länger, schon wirklich sehr, sehr stark hält. Auch in dem Fall, er kommt rechtzeitig raus und hebt die Arme und blockiert dadurch einen ziemlich gut platzierten Schuss nochmal und verhindert, dass sein Team da in der Verlängerung in Rückstand gerät.
Wenn ich mich nicht irre, hat Dick letztes Jahr den Golden Glove gewonnen, also den goldenen Handschuh. war dieses Jahr auch weit mit dabei im Ranking für den besten Keeper. Und naja, er hat im ganzen Playoff, können wir sagen, Strüktürchen kein einziges Gegentor kassiert, bis es dann ins Elfmeterschießen ging. Also man sah halt wirklich, der Typ ist ein wirklich sehr, sehr guter Torhüter. Und ja, danach ging es dann ins Elfmeterschießen. Und da passt's wieder, denn Dick konnte einen Elfmeter halten. Das war ein sehr schlecht geschossener Schuss von Stefan Lukic. Der ging ohne wirklichen Schwung, ohne wirkliche Technik, einfach locker, flockig Richtung Mitte. Da hat er den Ball halten können. Und ja, deswegen, das Spiel ging im Elfmeterschießen aus mit Sieg für Pittsburgh.
Übrigens, wer die Highlights sieht, wird feststellen, der entscheidende Elfmeter, der da gehalten wurde, der ist nicht mit drin. Aber Hauptsache, andere Elfmeter sind dreimal wiederholt. Interessant wurde es dann nochmal nach dem Spiel, weil normalerweise, man kennt es ja, normalerweise würde man das übrigens auch in einem Highlight-Video erwarten, aber gibt's nicht, weil jeder wartet ja darauf, das kleine Podest wird aufgebaut, noch irgendein Banner davor, die Konfettikanonen stehen bereit und dann kommen die Verantwortlichen der Liga und überreichen dem erfreuten Team den Pokal und alle feiern, die Konfettikanone geht los. So aber nicht in dieser Partie, weil die USL war vermutlich ein bisschen beleidigt über die T-Shirts, die da zu Beginn der Partie getragen wurden, weshalb man das kleine Podest, was wohl sogar im Stadion war, gar nicht erst aufgebaut hat, sondern stattdessen einfach einer der USL-Verantwortlichen irgendeinen random Spieler von Pittsburgh gesucht hatte, ihm den Pokal übergab, dann wieder ging. Der Spieler selbst auch ein bisschen verwirrt über die ganze Situation jetzt gerade. Wahrscheinlich haben die erwartet, dass jetzt die feierliche Übergabe dann vorbereitet wird. Und ja, die Übertragung ist dann auch beendet worden. Man hat dann lieber, was war's, zum College Baseball oder Basketball gewechselt?
Irgendein College Sport.
Ja, also Übergabe gab's nicht so wirklich. Man hat ihnen den Pokal in die Hand gedrückt. Es ist ein bisschen, ja, beleidigte Leberwurst, aber das führt ein bisschen zum üblichen Streisand-Effekt. Weil gerade jetzt und gerade durch dieses Verhalten danach hat man fast den Eindruck, ist das Thema überhaupt erst so richtig hochgekocht. Weil wahrscheinlich, klar, die T-Shirts sind aufgefallen, über die wäre auch gesprochen worden, aber nur kurzzeitig. Dadurch, dass jetzt aber die Übergabe so schludrig gemacht wurde, also was heißt schludrig, so eingeschnappt gemacht wurde, entsteht halt der Streisand-Effekt, dass die Leute doch viel mehr darüber reden, als es sonst passiert wäre und viel mehr auffällt, was sonst innerhalb von 2 Tagen wieder beendet gewesen wäre.
Ich habe die Partie ja komplett live gesehen und was ich fand halt wirklich, um das Wort zu benutzen, wirklich cringe, also diesen USL-Verantwortlichen verwirrt über den Platz tapern zu sehen. Er hat den Pokal wirklich nur random weggedrückt und dann kam halt diese Durchsage direkt mit, wir müssen jetzt zum College-Sport wechseln. Ich habe oft als Begründung gehört, als angebliche Begründung, ja, die USL hatte nicht mehr genügend Sendezeit und sie mussten jetzt wegschalten. Also sie hätten gar nicht die Trophäenübergaben zeigen können, wo ich mir denke, Leute, verarscht mich doch nicht. Die werden doch schon vor Monaten gewusst haben, dass so ein Finale auch ins Elfmeterschießen gehen kann. Und dann nochmal, keine Ahnung, 20 Minuten draufpacken können auf die Sendungsplanung für diese mögliche, Siegerehrung. Das heißt, ich kaufe denen nicht wirklich ab, das als Begründung zu nehmen, dass deren Sendezeit weg war, weil das muss man ja vorher einrechnen, wie lange so ein Spiel gehen kann. Und zum anderen, ja, es war halt wirklich, wie sagt man so schön im Englischen, petty. War die Woche vorher bei der League One, gab es noch alles mit Podest und Konfetti und Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und ich bin ehrlich, mich hätte diese Sache weniger genervt, wenn A, die USL ehrlich damit umgehen würde und B, wenn sie nicht versuchen würde, dieses Finale weiterhin für alles zu melken. Weil die haben seitdem 3-4 Posts rausgehauen, teilweise mit Highlight-Clips vom Spiel oder mit Jubelszenen nach dem Spiel. Und du siehst natürlich nirgendwo entweder die Spieler mit den Trikots oder B, eben irgendwie eine Erklärung, warum es nicht eine richtige Siegerehrung gab. Und da haben einige mich eingeschlossen unter den Post halt auch gefragt, fehlt nicht irgendwas? Wo ist denn die Siegerehrung? Und ich habe dieses Meme gemacht, mit dieser Gans, die einmal so böse fragt, was ist das? Und dann rennt diese Gans doch diesen Menschen hinterher. Habe ich gesagt, hier, USL, wo sind denn die Fotos und die Plakate mit den Pro-Standards? Und ja, also deswegen, der Streisand-Effekt kickt halt voll rein. Und ich finde es schade, weil eine Liga, die sich ständig dafür rühmt, wie toll doch die Fans oder wie toll doch die Spieler sind, wenn sie irgendwie für eine Ablöse irgendwo hinweg sind, dann jetzt die Ersten, die den Spielern, die ihnen das Rampenlicht überhaupt erst geben, die für dieses tolle Finale und für diese Siegerehrung und den Content sorgen, den kacken sie so ans Bein, indem sie dann ja denen nicht mal eine Siegerehrung gönnen. Weil mal ganz ehrlich, wie oft werden die Spieler von den Pittsburgh Riverhounds A, noch so zusammenspielen und B, noch mal einen Titel feiern, dass man sagen könnte, ey, wir machen es nächstes Jahr nochmal, dann aber richtig. Das heißt, das wird denen jetzt in Erinnerung bleiben und das ist halt nicht eine gute Sache. Und vor allem, es verhärtet ja auch die Fronten für die Verhandlungen. Also hättest du gesagt, komm, ich bin ein guter Verlierer. Ja, ich habe die Trikots gesehen. Fand ich nicht schön, die Aufschrift. Aber ich gönne euch den Titel. Dann hätten die Spieler trotzdem ihre Nachricht durchgebracht und wären vielleicht jetzt nicht so pisst in den nächsten Verhandlungen. Aber so gibst du auch den Spielern oder der Spielergewerkschaft erst recht Feuer unter dem Hintern, noch weiter zu verhandeln und böser zu verhandeln, wenn du dafür sorgst, dass der wichtigste Moment der Saison und für viele Spieler der wichtigste Moment ihrer möglichen Karriere so schlecht endet.
Stimmt, absolut. Wollen wir eine kurze Pause machen?
Ja, gerne. Ich hätte noch nur erwähnt, dass wir uns die Zuhörer gerne noch ihre Meinung gern schildern können, aber ansonsten ja, wie gesagt, Finale sportlich okay, das Drumherum eher doof und daher schämt euch USL. Ihr seid eigentlich ja besser, solltet nicht so kleinkariert über den Rasen stolpern.
Über die Ligastrukturen der USL werden wir gleich noch weitersprechen, also bleibt dran bei Sideline, der USL-Podcast.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Und weil wir ja gerade so viel über die Liga-Bedingungen in der Championship für die Spieler gesprochen hatten, werfen wir doch jetzt mal einen Blick auf die andere Liga, die jetzt aktuell noch läuft, nämlich die USL Super League. Die Frauen, die ja eine erste Liga sind. Und in dem Fall ist ja die Frage, was ist denn da so das Durchschnittsgehalt? Und das Problem ist natürlich wie immer, so wirklich veröffentlicht werden Zahlen nicht. Das macht ehrlich gesagt die MLS deutlich besser, weil da die Spielergehälter ja öffentlich einsehbar sind, dementsprechend ist das sehr transparent. Aber man geht davon aus, dass die Spielerinnen in etwa ein Mindestgehalt von 35.000 bis 37.000 Dollar pro Saison bekommen. Und dementsprechend ja auch in etwa leicht unter dem Durchschnittsgehalt der USL Championship, was ja eine zweite Liga im Herrenbereich ist, erhalten. Im Vergleich dazu, die NWSL, da liegt das Mindestgehalt bei 48.500 Dollar pro Jahr. Steigerung nach oben ist natürlich erheblich weiter möglich. Es gibt ja auch einige Spielerinnen, die da sind die Gehälter ja durchaus auch bekannt und deutlich, deutlich höher. Allerdings in der Super League gibt es ja keine Gehaltsobergrenze, sodass es auch da Spielerinnen geben kann, die sehr, sehr viel verdienen. Aber ja, wie gesagt, das Durchschnittsgehalt so oder das minimale Durchschnittsgehalt liegt da etwa bei 35.000 bis 37.000 Dollar. Meinungen dazu?
Ja, ich bin zwiegespalten. Denn im Gegensatz zu Championship und Co. gibt es ja noch keine, bei den meisten Clubs noch keine große ist auch schon Unterbau, wo man schon Owner hat, die schon längere Zeit irgendwie Erfahrungen haben, die die Gelder schon zusammengesammelt haben, die irgendwie auch schon quasi über Jahre sich irgendwie haben entwickeln können, was irgendwie Steigerungen oder bessere Ticketeinnahmen angeht, um irgendwelche Gehälter zu haben. Das heißt, ich glaube dafür, dass die Super League ja ursprünglich mal als zweite Liga geplant ist, ergibt das, dass sie fast deckungsgleich sind mit den Männern, schon irgendwie Sinn. Sportlich gesehen muss ich sagen, würde es mich nicht wundern, wenn sie sogar weniger bekommen hätten, auch weil die Qualität halt nicht krass gut ist in der Super League. Aber natürlich ist der Sprung zur NWSL nochmal ein anderer. Nur hat die ja natürlich auch, 10 Jahre Vorlauf plus noch teilweise weltbekannte Besitzerin. Und soweit ich weiß, ist eigentlich nur der Lexington-Owner anscheinend sehr, sehr reich. Daher, ich hätte mehr erwartet, einfach aufgrund des Erstligastatus und der möglichen Hypes, die Liga drum versucht zu machen. Aber auf der anderen Seite gibt es so wie ein paar Faktoren, wo ich mir denke, ja, es ergibt durchaus Sinn, warum es jetzt noch keine $100,000 Mindestgehaltssachen sind. Auch weil ja viele Spieler stellenweise erst vom College hochgeholt werden und dann noch gar nicht die Leistung oder die Qualität haben oder die Erfahrung haben, um dieses Geld sofort zu kriegen.
Ja, auch also an sich finde ich dieses Mindestgehalt, was sie aktuell in der Super League zahlen, das ist auch in Ordnung. Allerdings, ich mache mir immer noch ein bisschen Sorgen darüber, dass sie eben keine Gehaltsobergrenze haben und einigen Spielerinnen da sehr, 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 sehr viel bezahlen können. So klar, das ist ein gutes Argument, um auch Spielerinnen in die Liga zu locken. Aber ehrlich gesagt, jetzt gerade so zu diesem Zeitpunkt, finde ich das eben noch zu früh. Wenn man gesagt hätte, man macht das so in 5 oder 10 Jahren, wenn man weiß, die Liga ist stabil, die Teams sind stabil, da gibt es eine finanzielle Basis, die sicher ist, dann könnte ich damit leben. Aber jetzt gerade zu der Phase, wo man sich nicht sicher ist, wie lange überleben die Teams überhaupt, finde ich das ein bisschen zu riskant. Einfach weil natürlich die Teams versuchen werden, so schnell wie möglich auch internationale Spielerinnen anzuziehen. Und die wollen natürlich entsprechendes Geld haben. Also bietet man ihnen Geld. Man muss ihnen auch mehr bieten, als sie es in der NWSL bekommen würden, weil sonst logischerweise gehen die Spielerinnen halt eher in die NWSL, weil das die bekanntere Liga ist. Und wenn man dann so mit Geld um sich wirft, vielleicht auch in der Hoffnung, um Zuschauer ins Stadion zu bekommen und Meisterschaftstitel zu bekommen, dann ist halt auch das Risiko, dass du genau an diesem Faktor dann am Ende scheiterst, auch sehr, sehr hoch. Deswegen, wie gesagt, ich finde es noch erheblich zu früh. Für mich jetzt auch in einigen Jahren noch gereicht, dass man das macht. Klar, man will ein Alleinstellungsmerkmal zur NWSL haben, die ja diesen Salary Cap haben. Aber braucht man es? Ist das wirklich so entscheidend am Ende? Weiß ich nicht. Also vielleicht wäre da wirklich die spielerische Grundbasis erstmal der wichtigere Punkt gewesen. Nicht, dass sich die USL da jetzt am Ende deutlich übernommen hat. Bringt ja auch nichts, wenn Teams in 1, 2 Jahren dann schon wieder weg sind. Wir gehen mal in eine Partie. Und da haben wir uns zwei Teams angesehen, die ja auffällig sind auf unterschiedliche Art und Weise. Nämlich Sporting Jacks gegen Fort Lauderdale. Die beiden Florida-Teams, die beide sonst in Blau spielen, spielen dieses Mal gegeneinander. Nicht beide in Blau immerhin. Aber was hast du denn von dieser Partie erwartet?
Ja, wie formuliere ich das? Dafür, dass beide Mannschaften in den Playoffs wären, wenn sie jetzt stattfinden würden, also mit in der Top 4 sind, habe ich mir schon irgendwie nochmal eine bessere Partie erwartet. Sie war jetzt nicht grottig, oder dass ich sagen würde, man kann sie sich nicht angucken, aber halt, sie war jetzt auch nicht gut. Es gab eine Mannschaft, die hat Tore gemacht, die andere hat es halt irgendwie ein bisschen versucht, ohne jetzt in den meisten Fällen wirklich zwingend zu sein. Und selbst mit dieser Partie war sie noch die beste am Wochenende. Und daher, ich habe mir jetzt nicht viel erwartet und bin daher auch nicht enttäuscht worden, aber ich warte halt immer noch auf das erste Super League-Spiel, was mich wirklich beeindruckt. Wo ich wirklich sagen würde, ey, das ist es auf jeden Fall wert, eine erste Liga zu sein. Oder wirklich eine Top-Liga zu sein.
Na, die Argumentation ist ja, die Liga ist erst 2 Jahre alt. Aber ja, was auf jeden Fall auffällt generell in der Liga ist, es bedarf definitiv mehr Stürmerinnen, die Tore schießen können und wollen, weil wir einfach nahezu jedes Wochenende sehr, sehr viele Partien haben, die 1-0 oder 1-1 ausgehen und das jetzt nicht unbedingt zum Unterhaltungsfaktor beiträgt. Wir haben bei Sporting Jacks eine Spielerin dabei, die ist auffällig und das ist Puerta. Warum ist sie auffällig? Sie ist erst 18 Jahre jung und hat schon ganz schön viele Tore geschossen. Ich sag mal noch nicht, wie viele, aber das ist so eine Spielerin, die macht schon auf sich aufmerksam. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch, dass sie nicht lange dort spielen wird in der Liga. Einziger Nachteil oder einziger Aspekt, der vielleicht dazu beitragen könnte, dass sie noch 2-3 Jahre dort bleibt oder vor allem in Florida bleiben wird, ist, dass sie gerade angefangen hat zu studieren. Aber ansonsten sehe ich ihre Zukunft auch eher in anderen Ligen. Aber gehen wir mal in die Partie. Hast du vor der 33. Minute ein Highlight?
Nö, tatsächlich nicht.
Denn in der 33. Minute fällt das erste Tor. Und das ist für Sporting Jacks, in dem der Ball von Meg Hucks sehr weit nach vorne geschossen wird. Nicht ganz zielgerichtet, allerdings sorgt es dafür, dass Paige Kenton, die einfach einen Schritt schneller als die Verteidigerin ist, sich den Ball schnappen kann und dann quasi nur noch ins 1-1 mit der Torhüterin gehen muss. Die Torhüterin macht in dem Sinne nichts falsch. Sie kommt raus, um den Winkel so klein wie möglich zu machen, wird da aber dann auch recht schnell ausgespielt. Aber da würde ich ihr jetzt keine Chance geben. Da hat vorher die Verteidigung schon einfach nicht aufgepasst. Und dementsprechend steht es dann 1-0.
Die nächste Szene, die ich aufgeschrieben habe, war dann das tatsächlich das zweite Tor der Partie und auch damit das letzte Tor. Denn Ashlyn Puerta, die ist ja gerade erst mal 18 Jahre alt, sie kommt zu ihrem 10. Saisontor, denn sie kriegt den Ball kurz vor dem Strafraum zugepasst, rennt von rechts in den Strafraum rein, lässt eine Verteidigerin aussteigen, indem sie quasi noch eine kurze Sekunde zögert und haut dann den Ball, ja, schön unten rein ins Tor zum 2-0. Man muss sagen, sie hat wirklich ein Näschen fürs Tor. Was ich jetzt nicht nur sagen will, weil sie jetzt schon 2 Tore hat, sondern wenn man mal guckt, wie sie spielt, da ist stellenweise schon ein sehr starker Unterschied zwischen ihr und Spielern, die schon älter sind oder die halt schon mehr Erfahrung haben dürften. Und sie ist halt wirklich eine sehr gute Stürmerin. Und vor allem mit 18 noch viel Entwicklungspotenzial. Und daher, ja, sie kriegt den Ball vom Strafraum, rennt rein, schießt aufs Tor, Ball ist drin. So muss man es machen. Kurz, knapp, effektiv.
Von allen 11 Spielen von Sporting Jacks hat sie bis dato lediglich in 3 Spielen kein Tor oder keine Vorlage gemacht. Beide Male übrigens in den Partien gegen DC Power. Da ist sie bisher noch erfolglos. Und in einem Spiel gegen Dallas Trinity. Aber ansonsten trifft sie mindestens in jeder Partie oder macht immer eine Vorlage. Also, das ist eine Spielerin, die man wirklich im Auge behalten muss. Ist ja jetzt auch das erste Mal mit, ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal, aber sie ist jetzt zuletzt auch mit in der U20-Nationalmannschaft dabei gewesen. Also, vielleicht sehen wir sie irgendwann dann in der regulären Nationalmannschaft. Die Partie endete aber noch nicht ganz. Es gab in der 95. Minute noch einen Elfmeter. Der war für Fort Lauderdale. Allerdings war der nicht so wirklich gut geschossen und die Torhüterin von Sporting Jacks, Caitlin Parks, hat ihn auch souverän gehalten. Ihre Mitspielerinnen bedankten sich auch bei ihr. Das sorgte dafür, dass die Partie 2-0 für Fort Lauderdale endete, beziehungsweise für sie 0 Tore und Sporting Jacks 2 Tore. Sporting Jacks steht jetzt aktuell auf Platz 2 der Tabelle. Allerdings ist die Tabelle immer noch sehr, sehr nah. Einzig Lexington hat sich ein kleines bisschen abgesetzt, aber auch die sind noch nicht uneinholbar. Es ist für alle Teams im Prinzip noch was drin, muss man auch sagen.
Bin ich dabei. Und für die Statistikfanatiker, Wir hatten noch ein paar andere Partien am Wochenende. Und zwar DC Power zu Hause 0-1 gegen Carolina Ascent verloren. Und es gab noch die Partien zwischen Brooklyn und Spokane. Ebenfalls ein 1-0. Diesmal für die Mannschaft aus New York. Und es gab ein weiteres Spiel, was ich gesehen habe. Und das war leider wieder relativ ereignisarm. Tampa gegen Lexington. Der aktuelle Meister gegen das aktuelle beste Team. 1-1.
Das bedeutet aber übrigens auch, dass Lexington, die ja wie gerade eben schon mal gesagt, auf Platz 1 sind, mit 21 Punkten aus 11 Spielen. Sie haben bis dato noch immer kein Spiel in dieser Saison verloren. Das sind sie als einziges Team aber auch. Ja, ansonsten, Tampa hat bis dato erst ein einziges Spiel gewonnen. 7 Unentschieden und 3 Niederlagen. Also an sich liegt es nicht daran, dass sie so viel verlieren. Es liegt eher daran, dass sie noch nicht ganz verstanden haben, dass Unentschieden auch nicht die ideale Lösung ist.
Ich wollte dann, vielleicht machen sie einen auf Rhode Island, die in ihrer Debütsaison irgendwie 15, 16 Unentschieden hatten und es dann trotzdem ins Finale geschafft haben. Das ist deren Taktik, den Unentschieden-Rekord von Rhode Island zu brechen und einfach zu sagen, hey, wir können mit 20 Unentschieden auch Punkte sammeln und rutschen irgendwie in die Playoffs rein. Und das reicht dann schon für den Titel oder für den Titelkampf.
Naja, aktuell sind sie hinter Dallas Trinity, die auf dem 8. Platz sind. Dallas Trinity hat aber ein Spiel weniger, aber 3 Punkte mehr. Das heißt, es wären mindestens 3 Unentschieden für Tampa und Dallas dürfte in der Zeit nichts gewinnen. Ich weiß nicht, ob die Taktik so gut funktioniert. Sollte man vielleicht nochmal nachrechnen, ob sich nicht eventuell Siege mehr lohnen würden. Aber gibt es denn am Wochenende jetzt eine Partie, die du empfehlen würdest? Dadurch, dass die meisten Ligen jetzt fertig sind, haben wir ja nur noch die Super League.
Ja, und ich weiß nicht, wie ich das davon halten soll, auch wenn ich froh bin, dass wir jetzt nicht mehr wöchentlich deswegen aufnehmen müssen. Ja, ich glaube, ich würde noch am ersten die Partie zwischen Carolina und Brooklyn empfehlen. Carolina, doch recht stabiles Team, kann auch noch aktuell weiter nach oben klettern. Brooklyn noch nicht das beste Team der Welt, hat aber auch höhere Ansprüche. Und da würde mich jetzt die Paarung noch eher reizen. Und das Gute ist, die Partie findet am Samstag um 20 Uhr statt. Das heißt schon eine sehr angenehme Uhrzeit.
Zeitgleich um 20 Uhr spielt übrigens auch Lexington gegen Spokane. Ja gut, da könnte man einen gewissen Favoriten haben, aber mal sehen. Oder um 21.30 Uhr ist dann Dallas Trinity gegen DC Power. Bei DC Power fällt ja auf, die spielen gar nicht so schlecht. Aber sie kommen nicht zu den Siegen. Und das ist das, was ihnen da am Ende ganz böse auf die Füße fällt. Hast du ansonsten generell noch etwas?
Nö, tatsächlich nicht. Außer, dass ich sehr gespannt bin, wie der Streit zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft ausgeht. Weil der Vertrag läuft halt jetzt aus und die Saison ist ja quasi offiziell schon durch. Und das wird natürlich alles schon Unterschied auch machen, was da die Verträge angeht nächstes Jahr. Wenn natürlich jetzt nochmal andere Voraussetzungen geschaffen werden für die Spieler oder die sogar noch schlechter werden. Und daher, ja, ich bin gespannt und hoffe, dass sich die beiden Seiten an den Tisch finden und die USL auch merkt, ey, wenn wir ständig Werbung machen mit Transfers, die teilweise für Hunderttausende oder sogar Millionen aus der USL weg sind und wir bald unbedingt erstligareif sein wollen wie die MLS, dann, ja, nehmt auch mal das Geld in die Hand oder auch den Aufwand in die Hand, eure Spieler angemessen zu behandeln und zu bezahlen. Weil sonst dürft ihr euch nicht wundern, dass Spieler auf der Höhepunkt ihrer Karriere, irgendwo mit 28, 29, 30, sagen, komm, wir werden es lieber Immobilienmakler oder, keine Ahnung, Polizist, weil das bringt uns mehr Geld und ein stabileres Leben ein. Und daher in kurz, USL, kommt mal klar, werdet besser und vor allem, ja, entschuldigt euch bei Tulsa und Pittsburgh, dass ihr das Finale so unwürdig beendet hat.
Gebt uns, wie immer, gerne Feedback. Das könnt ihr machen auf Facebook unter Your Soccer News oder auf Twitter unter Box2Box. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben, wie eure Sicht zur USL, zur Professionalität der USL ist. Ansonsten hören wir uns dann in 2 Wochen wieder. Und bis dahin haben wir vielleicht ja schon die ersten News, Transfers, vielleicht auch schon die ersten Und wir wissen von dem einen oder anderen Team dann bestimmt auch schon, wie die Kader aussehen werden. Welche Spieler da bleiben, welche Spieler gehen. Bis dahin, macht euch eine gute Zeit und bis dann.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.